herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Ihr habt es mitbekommen, in den letzten Tagen und Wochen bzw. Monaten haben immer mehr stationäre Händler Probleme, finanzielle Probleme und Insolvenz anmelden müssen. Zuletzt auch der Schuhhändler Reno, einer der größten Schuhhändler in Deutschland. Davor Peek in Kloppenburg, ein Fashion-Anbieter und auch andere. Es scheint aktuell eine heiße Phase zu sein. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mich ein wenig mehr auf die Schuhbranche und die stationären Händler entsprechend blicken. Ich habe mir eine ganz eigene Meinung zu dem Thema gemacht, freue mich aber auch gleichzeitig sehr, dass ich mit Dominik Benner einen echten Experten für das ein oder andere Statement gewinnen konnte. Also er wird immer mal wieder im Podcast zu hören sein und Dominik betreibt selbst auch historisch noch einige stationäre Schuhläden und hat mit Schuhe24 eine Online-Plattform vor Jahren ins Leben gerufen und aufgebaut, bei der stationäre Schuhhändler sich mit ihren Produkten quasi listen können und so den Marktplatz für den Abverkauf der eigenen Schuhe über den Online-Kanal nutzen können. Und von daher wird es sehr spannend sein, auch seine Perspektive hier quasi in den Podcast mit einbringen zu können. Im Februar 2023 kam Götz mit der Nachricht heraus, dass man sich ja von knapp 80 Filialen trennen muss. Man will weitermachen mit der Hälfte der Filialen. Im März 2023 dann Reno meldet Insolvenz an, also vor wenigen Tagen. 1100 Arbeitsplätze sind betroffen. Auch andere Schuhketten, auch kleinere, zum Beispiel Schuhkai, traditioneller Schuhhändler aus Hamburg, hat Dutzende Standorte in Hamburg und Umgebung geschlossen und immer mehr ist zu hören, dass die finanzielle Schieflage unter anderem bedingt auch durch die monatelangen Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie aufkam, aber nicht nur deshalb, das ist sicherlich nur ein Grund. Ein aktuelles Problem ist natürlich zudem die Konsumzurückhaltung im Zuge des Ukraine-Krieges, Inflation, die steigenden Energiekosten und auch noch die Nachwehen in Anführungszeichen der Corona-Pandemie. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du deinen kompletten Workflow für die Textproduktion abbilden. Wenn deine Texte Sichtbarkeit bei Google aufbauen sollen, musst du eines verstehen. Nur mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Analysen wirst du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehen und nachhaltig Sichtbarkeit aufbauen können. Das macht die Content Suite per Knopfdruck quasi möglich und erlaubt euch so, Daten mit Hirn zu verbinden. Ganz neu ist die Integration von künstlicher Intelligenz, die euch bei der Vorbereitung hilft, Prozesse abkürzt und Inspiration für die eigentliche Textproduktion liefert. Es stehen viele verschiedene Templates zur Verfügung, die ihr im Vorfeld, aber auch für die eigentliche Textproduktion verwenden könnt. Beispielsweise lasst euch auf Basis von Keywords Themenvorschläge entwickeln. Findet Synonyme, um den Stil des Textes zu optimieren. Lasst euch relevante Fragen zu einem Thema aufzeigen und auch beantworten. Auch Absätze können umformuliert werden oder ein erster Contentplan erstellt werden. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, könnt ihr auch fertige Produkttexte inklusive Beitrag für die Social Media Networks durch die KI entsprechend schreiben lassen. Es stehen euch viele andere hilfreiche Templates zur direkten Nutzung zur Verfügung. Mithilfe des intelligenten Texteditors bekommt ihr dann in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Einfacher geht es nicht. Wer Text produziert, sollte zudem Erfolg anhand verschiedener KPIs messen. Auch das kann man alles mit der Content Suite umsetzen. Am besten schaut euch unverbindlich die Content Suite von PageRangers unter www.contentsuite.com/test an und lasst euch zeigen, wie man noch bessere Inhalte und in kürzerer Zeit entsprechend bauen kann. Die Erfolgsformel ist in dem Fall SEO-Analyse mit künstlicher Intelligenz und Hirn zu kombinieren, um nachhaltig Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Also besucht contentsuite.com/test. Es lohnt sich. Auf geht's. Weiter mit dem Podcast. Ein weiteres Problem für Händler ist sicherlich auch, dass immer mehr Markenhersteller wie Adidas oder Nike und andere auf den Direktvertrieb setzen und natürlich die Handelsmargen lieber selbst einbehalten wollen. Ich habe dem Dominik Benner die Frage gestellt, wie er das Ganze mitnimmt und wieso erleben wir gerade aktuell so eine negative Phase von Meldungen zu den stationären Schuhhändlern. Nach Görz und Salamander ist mit Reno der nächste große Schuhhändler insolvent. Dem Handel insgesamt geht es aktuell nicht gut, aber auch dem E-Commerce oder im E-Commerce, so muss man sagen, muss man teilweise kleinere Brötchen backen. Wo liegen aus deiner Sicht, Dominik, die Gründe und welche Fehler wurden gemacht? Genau das habe ich ihn gefragt. Hören wir mal rein.
Ja, ich würde sagen, wir sehen im Schuhhandel eigentlich zwei Entwicklungen. Zum einen, dass dort natürlich in der Corona-Zeit kein Kunde mehr gekauft hat im stationären Handel. Das bedeutet, die Unternehmen mussten dann Corona-Kredite aufnehmen, die lasten auf der Bilanz. Und das zweite ist, dass sich einfach das Kaufverhalten geändert hat und einfach nicht mehr so viel Fläche benötigt wird. Und wenn dann steigende Kosten kommen für Energie oder für Personal, Mindestlohn, Stichwort, dann führt es natürlich dazu, dass die Kostenbasis massiv steigt. Das bedeutet, jemand zahlt auf einmal doppelt oder dreimal so viel für Energie wie früher und er hat ungefähr 30% höhere Lohnkosten. Und wenn man das mal zusammenrechnet und sieht, dass der Umsatz dann nicht mehr steigt, sondern sogar leicht fällt, dann geht die ganze Rechnung nicht mehr auf. Und das haben diese Schuhhändler erlebt. Egal ob ein Görz, ein Salamander oder ein Reno, das waren alle Schuhhändler, die jetzt logischerweise vorher noch nie eine zweistellige Rendite erwirtschaften konnten. Das ist auch unüblich. Meistens macht man im Handel so eine Rendite von 3-7%. Und wenn das sich dann gravierend ändert, dann bleibt am Ende nichts mehr übrig. Und das sind, glaube ich, schon Entwicklungen. Aber ich glaube, das geht ja auch den ganzen Onlinern so, dass sie auf einmal merken, die Wachstumsphase ist vorbei. Und das ist schon eine gravierende Entwicklung. Das hat es bei den Onlinern noch nie gegeben, dass nach 15 Jahren Wachstum auf einmal ein Rückgang kommt. Das ist ja auch erstmal ein riesiger Kulturbruch. Damit können, glaube ich, viele gar nicht umgehen, auch Führungskräfte nicht. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass also die Unternehmen schnell genug reagieren und sich dem auch schnell anpassen.
Ja, erstmal glaube ich, ist ganz wichtig zu erfahren, dass ein Händler unter 10% Marge hat. Und mit den steigenden Kosten, mit dem Thema Inflation, Energiekosten, die Nutzung von Flächen, vielleicht auch zu großen Flächen, auf die man in der Vergangenheit gebaut hat, weil man hier auch entsprechende Standortvorteile sich regional einholen wollte. All das sind Themen, die sich eben durch diese ganzen Krisen und Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten verändert haben. Ich sehe aber ein weiteres Problem oder mehrere Probleme. Zum einen finde ich die mangelnde Kundenorientierung, die aus meiner Sicht noch nicht im stationären Handel angekommen ist. Also, wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe, ich war zuletzt noch in Holland, hier in Deutschland in Schuhgeschäften, dann sehe ich hier bestimmte Schwerpunkte. Manchmal sind es bestimmte Marken, die man hat. Ich war in einem Geschäft drin, da kam ich mir vor, als wenn ich so eher in dieser Rentnerzentrale bin, um das nicht despektierlich zu meinen, aber wo einfach die Schuhe nicht für mich geeignet waren. Und wenn man größere Filialisten befragt, wie die eigentlich die Wünsche entsprechend abfragen und damit ihre Geschäfte regional quasi bestücken, dann stelle ich mir die Frage, ob das wirklich immer Konzernvorgabe ist, ob man das regional individuell selbst entscheiden kann und die Wünsche oder auf die Wünsche auch entsprechend eingehen kann. Und die Frage auch, muss ein stationäres Ladenlokal der Zukunft nicht anders aussehen und sich auf die neuen Bedingungen einfach einstellen? Der Dominik hat es gesagt, man braucht die großen Flächen nicht mehr. Kann man sie irgendwie zweckentfremden. Ich war in Holland, da gab es dann bei einem großen Hersteller zum Beispiel ein sehr schön eingerichtetes Café, wo man Kaffee, Kuchen essen konnte, wo man shoppen und entsprechend sich auch hier verwöhnen lassen kann. Es gilt einfach, echte Mehrwerte zu schaffen. Und da ist der Preis vielleicht die eine Sache, aber auch Qualität, Service, Erlebnis, zusätzliche digitale Angebote wie Videoberatung, Online-Terminvergabe, wenn man hier vielleicht sich für ein bestimmtes Zeitfenster stationär beraten lassen möchte. Auch die Sortimentserweiterung mit komplementären Produkten, die das geschickt ergänzen, Stichwort Snocks und der Sockenverkauf online, der ja entsprechend gut funktioniert, kann man sich hier spezialisieren, kann man andere Fashion-Produkte ergänzend anbieten, denn das machen ja umgekehrt die Hersteller von Moden und Textilien ja auch. Komme ich gleich noch zu, dass sie hier entsprechende Schuhe auch anbieten. Oder es gibt ja auch nicht nur Bräuniger, nicht nur das Musikhaus Thomann, die ja auch stationär gestartet sind, beziehungsweise sich sukzessive ja quasi zu einem der größten Musik-Online-Händlern beziehungsweise Elektronik-Online-Händlern aufgebaut haben. Bräuninger klappt wunderbar stationär online, machen hier entsprechende Wachstumssprünge. Oder das KDW als Luxuskaufhaus in Berlin, zu der KDW-Gruppe gehören ja auch in München, bald in Düsseldorf auch weitere Luxuskaufhäuser, wo man sieht, dass man auch nach der Pandemie wieder auf gute Umsatzzahlen kommt. Ich glaube, für dieses Jahr, die KDW-Gruppe hat 800 Millionen Euro Umsatz prognostiziert. Und das KDW alleine hat rund, ich mag es gar nicht ganz genau, ich meine 8 Millionen Menschen pro Jahr, die da ein- und ausgehen und kaufen. Es gibt verschiedene Angebote, es gibt verschiedene Events. Alleine, ich glaube, über 100 Events im Jahr finden in diesem Kaufhof statt. Vom Genuss-Tasting, was ein Weinsommelier anbietet, über aber auch Modenschauen und andere Dinge mit Influencern. Es kommen Künstler und es wird einfach ein Erlebnis den Nutzern geboten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil, wo das wirklich auch funktionieren kann. Ein zweiter Punkt auch ist das Thema insgesamt Events, Erlebnis ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt rein auf den Schuhbereich nochmal bezogen, wirkt das eher mal langweilig. Eine Modenschau mit Schuhen kann man machen, aber da ist dann, glaube ich, eher so das Packaging da drumherum zu sehen, komplementäre Produkte, die, ich sag mal, Textilien, Accessoires, die man hier entsprechend zeigen könnte in Verbindung mit den Schuhen und. Ich glaube, da gibt es schon einige Ansätze, auch exklusive Ansätze, wie man sich differenzieren kann, bis hin auch zur Verlängerung, das Ganze vielleicht mal über die Online-Kanäle aus dem stationären Ladenlokal herauszuspielen, das live zu machen, Stichwort Livestreaming, und die Möglichkeiten, die mir die digitale Welt bietet, eben ja anders zu verzahnen, besser eben zu nutzen. Also es muss aus meiner Sicht eine klarere Profilierung erzielt werden, online wie offline. Und da reicht es eben nicht, der 500., 1000. Händler zu sein, der die gleichen Schuhe, die gleiche Marke eben anbietet, sondern da gilt es, sich über andere Dinge zu differenzieren und die Leute letztendlich oder Interessenten zu Kunden zu machen und diese dann auch letztendlich zu binden. So, ich möchte euch die zweite Frage kurz vorlesen, die ich Dominik gestellt habe. Und zwar, muss ich ein Ladenlokal, das zielt genau auf dieses Thema ab, nicht neu erfinden? Immer mehr Konkurrenz ist entstanden. Nicht nur online, sondern auch Spezialgeschäfte, beispielsweise für Sneaker. Aber auch immer mehr, ich habe es eben kurz schon mal gesagt, Fashionhändler wie H&M, Zara und Co., bieten zu ihren Outfits auch passende Schuhe. Also es gibt da Bereiche, wo eben auch direkt Schuhe zu den Textilien quasi gekauft werden kann. Müsste man nicht mit einem völlig neuartigen Konzept dem Wettbewerb trotzen, das ist die Frage, und komplementäre Produkte zu Schuhe, mehr Erlebnis, mehr Profilierung online und offline, also das, was ich eben meinte, das habe ich Dominik gefragt und hören wir mal rein, wie er dazu steht.
Ja, deine Frage zielt eigentlich genau auf das ab, was eigentlich gerade im Handel passiert. Ein Ladenlokal, ja, das muss ich vielleicht auch neu erfinden. Das stimmt, das Einkaufserlebnis muss anders sein. Aber genau wie du fragst, ist ja die Thematik, dass immer mehr Nicht-Schuhhändler hier aktiv sind. Das bedeutet, auf einmal fängt der Aldi, der Edeka, der Rewe an, mit Schuhen zu verkaufen. Das hat es vorher noch nie gegeben oder nur ganz wenig. Und mittlerweile ist das durch Corona aktiv ausgeweitet worden. Und das macht ja auch Sinn für die. Ne? Also das heißt, wenn ich sonst immer nur ein paar Brötchen und ein bisschen Pizza verkaufe, auf einmal verkaufe ich Schuhe für 70 Euro, das ist hochinteressant für den Lebensmittelplayer und auch andere Unternehmen. Ne? Egal ob ein Zara und so weiter, haben ja immer mehr die Schuhsortimente ausgeweitet, damit man das komplette Dress kaufen kann. Sehe ich das als eine Gefahr? Nicht unbedingt. Also ich sag mal, jemand, der immer sich spezialisiert hat auf eine Nische, jeder, der irgendwo wirklich eine Kernkompetenz hat, der braucht von einem Rewe oder Edeka überhaupt keine Sorge haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Unternehmen ich aufzählen kann, die super erfolgreich zum Beispiel Wanderschuhe verkaufen oder die sich auf das Sportsegment spezialisiert haben oder bequemen Komfortschuhe für ältere Menschen. Damit kann man gutes Geld verdienen, auch heute noch. Und damit haben die ganzen Ketten gar nichts zu tun.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das Thema Nische, das Thema Fokussierung generell im Handel ist, glaube ich, ganz wichtig, auch nicht nur im stationären Handel, sondern auch im Online-Handel, weil das heißt ja immer, muss sich gegen Amazon, immer gegen die Großen wappnen, und ich glaube, die Chance hat man hier genau durch Spezialisierung, denn Amazon kann nicht der Spezialist für alle Bereiche sein, und wenn man das wirklich in den Fokus nimmt, ist das eine Möglichkeit, genau wie Dominik sagte, auch heute noch gutes Geld damit verdienen zu können. Der Markt ist 2022 gewachsen, aber das Umsatzplus ist mit rund 10% anders als im Fashion-Bereich, immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Und laut dem Bundesverband des Deutschen Textil- und Schuh- und Lederwaren-Einzelhandels kletterte der Online-Anteil bis Ende 2021 auf 41%. Konkret nur 6 von 10 verkauften Schuhpaaren gingen im zweiten Corona-Jahr über einen Kassentresen. Klar, es gab die Pandemie, die Zahlen sind natürlich, hören sich erstmal bedrohlich an. Das Ganze wird sich wieder so ein bisschen relativieren. Aber wir haben es eben auch gesagt, ein weiterer Grund sind immer mehr Online-Plattformen wie Zalando, Amazon, Otto und Co. machen den Fachhändlern hier natürlich Konkurrenz. Und hinzu kommen die speziellen Sneakerläden wie Snipes und Foodlocker, die auch, oder auch H&M, Zara, ich habe es eben gesagt, die eben auch passende Kollektionen anbieten. Und ich glaube, ganz wichtig ist zum einen natürlich auch Trends zu berücksichtigen. Das ist das, was ich meinte. Nicht nur regional das zu prüfen, sondern insgesamt viel mehr nutzerzentriert zu sein. Ein wichtiger Schuhtrend in den letzten Jahren sind Sneaker, die mittlerweile einen Anteil von rund 25% haben. Und mit Schuhe24, habe ich es gesagt, hat Dominik einen Marktplatz für stationäre Schuhhändler geschaffen. Und ich möchte ihm die Frage stellen, wie er die Entwicklung auf dem Marktplatz selbst bei sich sieht. Hat da auch eine Veränderung stattgefunden? Er hat vielleicht ja nochmal so diese Vogelperspektive auf das Thema, und nicht zuletzt auch, weil er selbst ja auch noch stationäre Schuhgeschäfte betreibt. Also er kennt beide Seiten, und ja, hören wir mal da auf seine Antwort.
Ja, als wir damals 2012, 2013 Schuh24 gestartet haben, waren wir in der Tat der erste Marktplatz für Schuhhändler in Europa. Damals hat sich Zalando und andere noch gar nicht für Marktplatz und Schuhe interessiert. Das war eigentlich ein Zufall gewesen, weil ich habe damals diese Schuhgeschäfte übernommen gehabt, weil mein Vater verstarb, und ich habe dann sehr früh gesagt, wir müssen Richtung Online uns entwickeln und möchten das aber auch nur als Plattformmodell machen, um einfach skalierbar wachsen zu können. Und das war im Nachhinein eine ganz gute Entscheidung. Der erste Händler, der reinkam, hat direkt 70 Schuhe am Tag verkauft. Das ist mehr als überhaupt eine Filiale möglich ist. Und das war eine positive Entwicklung als Startpunkt. Und daraus sind da mittlerweile mehrere tausend Händler entstanden, die jetzt nicht nur auf Schuh24, sondern auch auf vielen anderen Marktplätzen verkaufen. Denn wir haben das Geld, was wir verdient haben, immer in neue Branchen reingesteckt. Das bedeutet, wir haben mittlerweile Marktplätze für, also Plattformen für Mode, für Möbel, für Schwermaschinen bis hin zu E-Bikes haben wir da alles mit dabei. Und deswegen habe ich die Perspektive eigentlich darauf, dass erstens Retail never dies. Das ist für mich, glaube ich, eine Grundassumption, die ich immer habe. Es wird nie passieren, dass der Einzelhandel komplett verschwindet. Es wird immer Neugründungen geben. Ja, ein Stichwort ist ja alleine, wie viel Neugründung es im Bereich Vintage gibt, ja, also getragene Mode, Pre-Owned Mode. Das ist ja unglaublich, wie viele Läden daraus mittlerweile entstanden sind die letzten 2 Jahre. Ja, mein zweiter Assumption ist immer, es gibt so eine Pendel, so eine Wagenentwicklung am Ende. Also das heißt, wenn online zwar immer weiter gestiegen ist, irgendwann pendelt sich das mal weitgehend ein. Das haben wir im Büchermarkt erlebt, das haben wir im Elektronikmarkt erlebt. Irgendwann steigt der Online-Anteil bei den Gesamtverkäufen nicht mehr. Und ja, dieses Austarieren von Online- und stationären Teil, das gibt es noch in vielen Branchen noch nicht. Das heißt, da passiert das erst noch. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber in Summe würde ich gar nicht nur auf Schuhhändler abstellen. Es gibt auch neue Schuhhändler, die neu hinzukommen, die neue Flächen machen. In Summe ist es immer wichtiger, wie entwickeln sich generell stationär und online. Und da bin ich überhaupt nicht negativ oder auch nicht skeptisch. Es ist einfach nur eine Umbruchphase, wo man sich als Onliner eben neu aufstellen muss, wieder mehr auf die Kosten achtet, ja, und nicht einfach wahllos Leute einstellt und dann schaut, jawohl, es geht immer nach vorne, sondern dass man jetzt auf einmal wirtschaftlich rechnen muss. Der stationäre Händler, den gibt es ja seit vielen hundert Jahren, der kennt das, der hat das immer erlebt. Für den Onliner ist das gerade ein bisschen eine neue Erfahrung.
Ja, ich glaube, der Dominik hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir sind mitten in einem Veränderungsprozess. Aus meiner Sicht lassen sich die stationären Händler, / auch Schuhhändler, zu wenig auf diese Veränderung ein. Sie glauben, hoffen aus meiner Sicht, ich erlebe das immer wieder auch in Gesprächen, entweder ist es so die totale Aufgabe und wir gucken, wann wir sterben. Aber ich sag jetzt mal, diesen Turnaround einzuleiten, hier neue Wege zu gehen, und wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, dann ist das eine absolute Spezialisierung, noch mehr Kundenzentrierung mit Hilfe oder in Kombination mit Nutzung von digitalen Medien, die Verlängerung online, in welcher Ausprägung auch immer, hängt natürlich von der Regionalität ab, von der Unternehmensgröße, von der Zielgruppe, von den Möglichkeiten, die mir das Produktsortiment bietet, aber auch die Fragestellung, ob ein komplementäres Angebot nicht auch sinnvoll sein kann. Das Thema Events, Erlebniseinkaufen. Ich habe es eben gesagt mit dem KDW, das Kaufhaus des Westens, wo über 100 Events im Jahr stattfinden. Jetzt sind das natürlich auf 6 Etagen eine ganz andere Fläche, aber sowas kann man im Kleinen auch machen. Und es ist für mich kein Argument hier, ich sag mal, zu resignieren und sich den Großen hinzugeben. Und es ist wichtig vor allen Dingen auch deshalb, weil man sich natürlich auch als Schuhhändler die Frage stellen muss, wenn ich dann online quasi mehr in den Fokus nehme, muss man natürlich auch mit der, ja, nicht nur der Kaufzurückhaltung, die aktuell auch im E-Commerce herrscht, einhergehen, sondern auch das Thema Retourenquoten. 50% und mehr sind natürlich ein großes Problem, die auf die Margen drücken. Es gibt Ausnahmen wie Zalando oder auch andere Plattformen, aber auch hier hat man eben die Möglichkeit, im Plattformgeschäft weiter aktiv zu sein. Man muss nicht immer alles direkt machen, sondern man muss einfach die verschiedenen Möglichkeiten wie Schuhe24, aber auch andere Plattformen nutzen, um eben das stationäre Geschäft weiter anzukurbeln, beziehungsweise, wenn man so will, auch zu erweitern. Also ein ganz wichtiges und spannendes Thema, was natürlich nicht nur die Schuhbranche betrifft, auch das möchte ich nochmal sagen, sondern den Einzelhandel, den stationären Handel insgesamt betrifft. Und deswegen ist es so wichtig, sich hier Gedanken zu machen, neue Wege zu gehen, innovative Wege zu gehen. Das muss nicht immer mit dem großen Budget nur umgesetzt werden, sondern man kann das in kleinen Schritten machen. Da gibt es ganz, ganz viele, ja, Ideen, die mir da einfallen würden, wie man digitale Werkzeuge kombinieren kann, um Kommunikation, um Personalisierung, was Kunden angeht, was Wünsche, wir haben da ganz zu Anfang von gesprochen, was die Wünsche und Erwartungen meiner Zielgruppe angeht, betrifft, vielleicht das Sortiment anzupassen, auch speziell eben durch Marketingmaßnahmen, durch Events, neue Zielgruppen zu erschließen, auf sich aufmerksam zu machen. Denn gerade wenn, und da gibt es ja einige dieser Geschäfte, die schon Jahrzehnte in einer Stadt sind, und wenn man sich da mal einen, ja, Namen gemacht hat, quasi für ein bestimmtes Segment, für eine bestimmte Kundengruppe, ist es vielleicht sogar sinnvoll, das dann eben auch nochmal zu kommunizieren und sich nicht auf altbewährten zu verlassen. Also ein ganz spannendes Thema, eine spannende Entwicklung, die wir aktuell erleben. Ja, Galeria Kaufhof, Peek & Cloppenburg, ich habe es eben gesagt, Salamander, Reno, Görz, das sind ja alles namenhafte und traditionsreiche Unternehmen, die jetzt ja richtig kämpfen müssen ums Überleben. Und wenn man dann beispielsweise von Peek & Cloppenburg, auch da habe ich ja ein Video schon mal zu gemacht, dann noch hört, dass man mit der neuen Strategie stationär first und dann erst online wieder in den Fokus nehmen möchte, ich glaube, dann wird spätestens klar, dass hier und da auch aus meiner Sicht ja grobe Managementfehler gemacht werden, wurden und scheinbar auch in der Zukunft weitergemacht werden und man nichts gelernt hat, wie sich der Markt insbesondere verändert hat, wie sich das Kaufverhalten verändert hat und wie die einzelnen, ja nicht nur das, die einzelnen, ja wie sich die Fußgängerzonen insgesamt von der Frequentierung verändert haben. Dann hat man, glaube ich, zu wenig gelernt. Das betrifft natürlich jetzt erstmal den Gesamtblick. Es gibt immer wieder Einzelne, die natürlich auch noch erfolgreich sind. Gerade wenn man in den 1A-Lagen ist, der großen Städte, wo viel Tourismus ist, wie Düsseldorf, wie München, wie beispielsweise aber auch Berlin. Da funktioniert das mit den Häusern. Wir haben es eben, und ich habe es eben gesagt, mit dem KDW als ein Beispiel, ein Luxuskaufhaus, was sich hier dann nochmal differenziert, eine Art Marktplatz innerhalb eines stationären Ladenlokals quasi aufgebaut hat, wo verschiedene Händler, Hersteller sich auch quasi einmieten, entsprechend die Frequentierung nutzen, wenn man das vergleicht, ähnlich wie mit einem Online-Marktplatz ist das eigentlich nichts anderes. Und das zu kombinieren, also auch online, spielt beispielsweise beim KDW noch eine untergeordnete Rolle, ich glaube knapp unter 10% Umsatzanteil, aber auch das soll weiter ausgebaut werden. Und so müssen auch insgesamt die stationären Händler neu denken, neue Wege gehen, nicht nur den einen Weg, sondern links und rechts schauen, welche Möglichkeiten gibt es, um Interessenten in mein Ladenlokal zu bekommen. Und da ist es in erster Linie erstmal egal, dass vielleicht das Niveau insgesamt gesunken ist, von was die Frequentierung in den Innenstädten angeht. Aber wenn ich es schaffe, meine Zielgruppe entsprechend zu aktivieren und in mein Geschäft zu holen, ja, dann ist es mir, ich würde gerade sagen, als stationärer Händler nicht egal, dass die Frequentierung rückläufig ist, aber ich trotze diesem Trend und versuche es über andere Kanäle entsprechend aufzufangen und vielleicht auch neue Margen zu generieren. Auch das haben wir ja eben vom Dominik gehört. Unter 10%, also zwischen 5-9% Marge, je nachdem, ist nicht sonderlich viel. Und wenn dann der Umsatz entsprechend nicht wächst und die Kosten dadurch aufgefangen werden können, dann muss man sich einfach Gedanken machen, wie man sein Geschäftsfeld, sein Geschäftsmodell erweitern, anpassen kann, um eben nachhaltig weiterhin erfolgreich zu sein. So, das waren mal so ein paar Gedanken meinerseits zu dieser gesamten Geschichte, was die stationären Schuhhändler angeht, aber insgesamt auch den stationären Handel. Ich glaube, dass da extrem viel Bewegung in den nächsten Wochen und Monaten noch vorhanden sein wird. Ich werde auch hier sicherlich nochmal was zum allgemeinen stationären Handel schreiben auf dem Blog digitales-unternehmertum.de. Vielleicht mache ich sogar auch noch eine Podcast-Episode, aber was ich auf jeden Fall machen werde, es gibt ein neues Format hier bei mir auf dem Podcast. Und zwar möchte ich euch mitnehmen hinter die Kulissen einer KI-Firma. Ich habe eine neue GmbH gegründet und möchte euch mal so mitnehmen, angefangen von der Gründung, welche Learnings, Erfahrungen ich gemacht habe, warum wir die GmbH ausgegründet haben zu meinem Hauptunternehmen. Ich möchte euch mitnehmen, wie die Entwicklung ist. Ich möchte euch also hier viel Inspiration geben, auch Learnings, die ich mitnehme, Fehler, die wir gemacht haben, die man vielleicht in der Zukunft besser nicht mehr machen sollte, Erfahrungen, was das Gründen in Deutschland angeht, ist ein wesentliches Thema, damit wird's losgehen, aber auch sonst wird es einiges mehr rund um das Thema geben, beziehungsweise möchte ich euch den Blick hinter den Kulissen einfach möglich machen. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Wenn euch das Thema interessiert, ihr Fragen vielleicht sogar habt im Vorfeld oder ihr auch Fragen zu dieser Podcast-Episode habt, eure Meinung ist mir hier sehr wichtig, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast@digitales-unternehmertum.de, schreibt mich per LinkedIn an oder nutzt die Audio-Message-Funktion, die ihr von jedem Mobilfunkgerät, Tablet, Smartphone, aber auch vom PC aus per Knopfdruck einfach an mich übermitteln könnt. Unter digitales-unternehmertum.de/feedback habt ihr 5 Minuten Zeit, mir per Sprachnachricht eine Message zu übermitteln. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten danke ich fürs Zuhören, bleibt gesund und bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.